Die Bedrohung von Yvonne Janice Delorme. Der erste Brief lag unauffällig und unspektakulär in der Post, fensterlos, zwischen einer Rechnung und einem Spendenaufruf. Da er auch keinen Absender hatte, blieb er erst einmal liegen. Erst als auch die Werbung angesehen wurde, kam auch seine Zeit. Der Text war handgeschrieben, die Schrift geschwungen, gut lesbar, und wie er vermutete, von weiblicher Hand. Der Inhalt war kurz und prägnant. Ich finde dich, egal in welchem Rattenloch du dich auch versteckst. Frank las ihn ungläubig ein zweites Mal. Niemand konnte ihn gefunden haben. Er hatte keine Spuren hinterlassen, als er geflüchtet war. Sogar sein Handy hatte er samt Karte zertreten und in einen Müllcontainer geworfen. Die neue Wohnung hatte er mit seinem neuen Namen angemietet, selbst sein neues Gewerbe hatte er auf einen ganz anderen Beruf angemeldet. Er trug nun einen Vollbart und ließ das Haar wachsen. Ihm wurde schlecht, alles drehte sich um ihn. Einen Moment dachte er, er würde einfach umfallen, die Besinnung verlieren. Sollte alles umsonst gewesen sein. Als in den nächsten Tagen nichts weiter geschah, verdrängte er es. Vielleicht irgendein Kettenbrief oder ein Streich von Jugendlichen. Es gab da ja viele Möglichkeiten. 3 Tage später saß er abends vor dem Fernseher. Er trank einen Bourbon auf Eis, während ein Fußballspiel lief. Das Telefon klingelte. Er wartete auf keinen Anruf und er beschloss, nicht dranzugehen. Kaum jemand hatte diese Nummer. 5 Minuten später klingelte es wieder. Sollte derjenige doch bis zur Halbzeit warten. Aber es ging immer so weiter. Als es zum 6. Mal wieder klingelte, war er so entnervt und unkonzentriert, dass er ranging. Ja, bitte? Ich werde dich umbringen. Langsam und grausam. Wer spricht? Er hörte, dass aufgelegt wurde. Die Stimme war weiblich, eiskalt und schneidend gewesen. Er hätte geschworen, sie nicht zu kennen. Hatte er irgendetwas verdrängt? Sie klang nicht nach einem Scherz. Viel mehr klang es, als wäre es bitterer Ernst. Schnell trank er das Glas leer. Mit Mühe versuchte er wieder, sich auf das Spiel zu konzentrieren. Doch seine Gedanken waren ganz woanders. Ein Leben lang war er der gewesen, der mit anderen verfahren war, wie es ihm gefiel. Und plötzlich fühlte er sich bedroht. So oft, wie er andere bedroht hatte, hatte er ein Gespür für echte Gefahr. Oder verlor er seinen Biss, war er zur Memme geworden und ließ sich von Theaterdonner einschüchtern. In dieser Nacht zuckte er mehrfach hoch. Er glaubte, jemand würde im Schlafzimmer neben seinem Bett stehen. Doch da war niemand. Zum Glück war der ganze nächste Tag mit einem langen Kundentermin verplant. Er würde wenig Zeit und Muße haben, darüber nachzudenken, wer oder was ihm da drohte. Am Morgen fühlte er sich zerschlagen, als hätte er einen Kater. Ein starker Kaffee und eine kalte Dusche halfen. Danach fühlte er sich wach und erfrischt, packte die notwendigen Unterlagen zusammen und ging zum Auto. Den BMW hatte er noch nicht lange. Es war ein wunderschöner Z4 in Monaco Blau. Der Wagen machte ihm viel Freude und er liebte es, damit zu fahren. Er legte seinen Aktenkoffer hinten in den Kofferraum, stieg ein, schnallte sich an und startete. Wie immer ging dabei der eingebaute CD-Wechsler an. Gleich würden die rockigen Klänge von Anastasia durch den Innenraum schallen. Als die ersten Töne erklangen, war er so perplex, dass er verschreckt bremste und es hinter ihm hupte. Er schaltete die Warnblinkanlage an und blieb stehen. Es gibt keinen Ort, wo du sicher vor mir bist. Ich bin dein Tod. Schweigen. Hektisch drückte er auf den Knöpfen des Gerätes herum. Ein CD-Rohling ohne Beschriftung kam heraus. Er hatte diese CD noch nie gesehen. Der Schweiß trat ihm aus allen Poren. Verstohlen blickte er sich im Auto um. Wie konnte irgendjemand diese CD in den Wechsler getan haben? Wurde er beobachtet? hatte jemand einen Schlüssel zum Wagen. Der BMW war in erster Hand bei ihm. Niemand konnte einen Zweitschlüssel haben. Geschäftlich war er Profi. Auch wenn ihn der Vorfall den ganzen Tag beschäftigte, erledigte er doch alles, was zu seinem Auftrag gehörte. Er wusste, dass er fertig werden musste, weil er ab morgen das Netzwerk in einem großen Betrieb überprüfen sollte auf Zugriffe. Gegen 20 Uhr war er wieder zu Hause. Die Post nahm er unangesehen mit nach oben. Er suchte zwischen den anderen Umschlägen und wurde fündig. Es macht Freude, dich ganz langsam umzubringen. Im Flur stehend hatte er den Umschlag aufgerissen und den Inhalt gelesen. Erst einmal ging er in die Küche wie immer, goss sich einen Bourbon ein, trank ihn mit großen Schlücken und bestellte sich eine Pizza Diavolo. Zum Kochen war er zu angespannt. Mit seinem Glas ging er ins Wohnzimmer, sah sich beruhigt um, alles sah aus wie am Morgen. Keiner war in seiner Abwesenheit dort gewesen, ein Grund aufzuatmen. Sicherheitshalber ging er auch in das Schlafzimmer. Im Halbdunkel sah alles normal aus. Als er das Licht anmachte, entdeckte er eine Art Konfetti, in großen Mengen über sein Bett und über alle anderen Möbel gestreut. Der Boden war ebenfalls voll davon. Er ging zum Bett und hob ein paar der Schnipsel auf. Es dauerte etwas, bis er erkannte, woran sie ihn erinnerten. Das konnte nicht sein. Er ging zur Lenswand, klappte den Spiegel, der an einem Scharnier befestigt war, zur Seite, der den Wandtresor verbarg. Als er sah, dass der Tresor verschlossen war, atmete er auf. Beruhigt klappte er den Spiegel wieder an die Wand. Es klingelte. Schnell hatte er seine Pizza bezahlt und setzte sich damit an den Küchentisch. Mit einem weiteren Glas Whisky machte er sich daran, sie zu essen. Sie war scharf, heiß und gut. Nachdem sein Hunger halbwegs gestillt war, begannen seine Gedanken wieder um die Papierstückchen zu kreisen, die in seinem Schlafzimmer lagen, während er weiter aß. Mit dem letzten Stück Pizza in der Hand ging er erneut hinüber. Unwillkürlich musste er den Kopf schütteln. Was für ein Chaos! Wieder ging er zum Spiegel und klappte ihn weg. Aus einem vagen Gefühl heraus öffnete er den Tresor. Dazu waren eine Zahlenkombination sowie der Schlüssel notwendig, den er um den Hals trug. Ganz normal öffnete sich die Tür und gab den Blick auf den 50x50 cm großen Innenraum frei. Ungläubig starrte er hinein. Statt zwei großer Geldstapel lag dann nur noch einer. Wie war das möglich? Jemand hatte 350.000 Euro in Scheinen zu Konfetti verarbeitet und in seinem Zimmer verteilt. Wie sollte das möglich sein? Der Tresor war unberührt. Wer würde so etwas Sinnloses tun? Wenn jemand das Geld gestohlen hätte, das wäre nachvollziehbar gewesen. Mit Gier kannte er sich aus, aber die einfache Zerstörung eines solchen Betrages war etwas, was außerhalb seines Horizontes lag. Wieso? Und dass der zweite Stapel unberührt dort lag, machte es nur schlimmer, da es so unerklärbar war. Er durchsuchte die ganze Wohnung nach Einbruchspuren, dann saugte er das Konfetti zusammen und versuchte den Gedanken zu verdrängen, wie angreifbar er entgegen aller früherer Selbsteinschätzung war. Jemand trieb ein übles Spiel mit ihm. Nein, ein Spiel war es nicht mehr, wenn es um solche Beträge und Morddrohungen ging. Jemand hatte es auf ihn abgesehen, wollte ihn kirre machen. Solche Verhaltensweisen waren ihm absolut fremd. Er war bei allen Taten immer direkt, schonungslos und schnell vorgegangen, ohne irgendwelche Psychospielchen. Was sollte jemand davon haben, so etwas zu tun? An diesem Abend trank er mehr als sonst. Er fühlte sich beobachtet und unsicher in seiner Wohnung. Die Gedanken an die Geschehnisse ließen sich nicht einmal mit einer der Hardcore-DVDs vertreiben, die ihm sonst eigentlich immer beim Entspannen halfen. Die ganze Nacht warf er sich unruhig hin und her. Er würde sich nicht zum Opfer machen lassen, von irgendjemandem. Er würde sich wehren. Wer sich dahinter auch verbarg, er würde es herausfinden und den Spieß umdrehen. Noch nie hatte er sich etwas gefallen lassen. Als er endlich einschlief, dämmerte es schon. Der nächste Tag begann ohne neue Überraschung. In der Firma des Kunden waren alle freundlich zu ihm, die Chefsekretärin dort war eine Augenweide und er liebte die Art, wie sie die Hüften wiegte. Nichts ging über eine laszive Blondine im Minirock. Mittags ging er in die Kantine. Das Essen war schmackhaft und reichlich. Er nahm das Schweinerückensteak und Obstsalat als Nachspeise. Für den Nachmittag nahm er sich einen großen Schokoladenriegel mit. Gegen 15 Uhr holte er sich einen Kaffee, kam zurück in das ihm zugewiesene Büro und packte die Schokolade aus. Er brach sie in der Mitte durch, indem er eine Hälfte samt Papier anfasste und dann Druck ausübte. Nachdem er das abgebrochene Stück gegessen hatte, es war mit Karamellcreme und Erdnüssen gefüllt, sah er einen kleinen Zettel in der Verpackung liegen. Mit spitzen Fingern zog er ihn unter der Schokolade hervor und faltete ihn auseinander. Wäre es statt Papier Gift, wärst du jetzt tot. Nichts kann dich schützen. Der süße Geschmack in seinem Mund war plötzlich widerlich. Er musste würgen und flach atmen, um sich nicht übergeben zu müssen. Einen Moment überlegte er, die Sekretärin zur Rede zu stellen, aber an sich war ihm klar, dass sie nichts damit zu tun hatte. Den Rest des Arbeitstages verbrachte er weiterarbeitend, aber mit Gedankenspielen über den Verursacher. Irgendwo müsste er ihn zu fassen kriegen. Niemand könnte so spurlos arbeiten. Auf dem Weg nach Hause holte er sich ein Cheeseburger-Menü zum Mitnehmen. Mit der Sorge schloss er auf, was ihn heute erwarten könnte. Das verbliebene Geld hatte er den ganzen Tag mit im Büro gehabt. Einmal Zugriff hat ihm gereicht. Er konnte sich solche Verluste nicht leisten. Wie üblich aß er am Küchentisch und trank seinen geliebten Bourbon. Nachdem er mit dem Essen fertig war, ließ er seinen Blick durch die Küche schweifen, auch über den Tisch. Als er es sah, wurde ihm schlecht. Im letzten Moment schaffte er es ins Badezimmer, sank vor die Toilette und übergab sich, bis nur noch Galle kam. Fast 15 Minuten putzte er seine Zähne, spülte immer wieder den Mund aus, konnte es immer noch nicht glauben. Nachdem er sich auch mehr als gründlich Hände und Gesicht gewaschen hatte, kehrte er in die Küche zurück. Die Flasche stand auf dem Küchentisch. Sie war halb voll und in ihr schwammen große Kakerlaken und Kreuzspinnen. Wie hatte er das nur übersehen können? Dabei war er immer so stolz auf seine Beobachtungsgabe gewesen. Das Netz zog sich enger, die Bedrohung wurde massiver. Er nahm eine neue Flasche aus dem Vorratsschrank. Auch in ihr schwamm Ungeziefer. In einem Anfall von Jähzorn begann er zu brüllen. Er warf die Flasche gegen die Wand. Sie zerschellte an der Stelle, wo sie aufprallte. Die grauen Kacheln brachen, der Whisky rann langsam die Wand hinunter. Diverse tote Tiere klebten an der Wand. Wie würde das Ganze weitergehen? Was würde geschehen? Trachtete ihm wirklich jemand nach dem Leben oder war es eine reine Zermürbungstaktik? Zum ersten Mal in seinem Leben war er ängstlich, spürte tiefe Furcht vor der Zukunft. Bisher hatte er in jeder Krise immer die richtige Stelle gefunden anzusetzen, doch dieses Mal war es anders. Die nächsten 2 Tage vergingen ruhig, doch er konnte seine Unruhe kaum noch verbergen. Wenn das Telefon klingelte, zuckte er, jeden, mit dem er geschäftlich zu tun hatte, selbst die Bäckereiverkäuferin, beäugte er misstrauisch. Als weiter nichts geschah, wurde er langsam wieder ruhiger. Vielleicht hatte ihm nur jemand einen Denkzettel verpassen wollen. Er würde demnächst in eine andere Stadt ziehen, das Auto wechseln und wieder anfangen. Noch hatte er ja Rücklagen. Mit diesen Gedanken schlief er am folgenden Abend ein. Er schlief traumlos und das erste Mal wieder ruhig und friedlich. Am Morgen wurde er erst durch den Wecker wach. Als er aufstand und sich reckte, fühlte er sich ruhig und siegessicher. Er würde sich nicht einschüchtern lassen von irgendwelchen Spielchen. Gerade als er ins Bad wollte, sah er aus den Augenwinkeln den Spiegel. Die Schrift darauf kannte er inzwischen schon zu gut. Es ist nicht vorbei. Freu dich auf deinen Tod. An diesem Tag nahm er seinen Revolver mit zur Arbeit. Zum ersten Mal, seit er sein Geld rechtschaffen verdiente. Die nächsten Tage klingelten regelmäßig sein Handy und sein Festnetztelefon. Nie meldete sich jemand am anderen Ende und nie wurde eine Nummer übertragen. Außer einmal, als sein Handy anzeigte, dass der stumme Anruf von seinem eigenen Festnetztelefon getätigt wurde. Immer wieder fand er Zettel und andere Nachrichten, in denen ihm gedroht wurde. Aber der Biss fehlte. Es schien nur noch Geplänkel zu sein. Stück für Stück fand er seine Ruhe wieder. Wenn jemand hätte handeln wollen, dann hätte er es bestimmt bald getan. Also doch nur leere Worte und etwas Wind. Schade um das Geld, das derjenige zerschreddert hatte. Aber besser, als wäre ihm wirklich etwas geschehen. Irgendwann würden die Zettel und Anrufe aufhören. Spätestens beim nächsten Umzug. Am Abend vor dem Wochenende gönnte er sich einen Besuch im besten Steakhouse in der Stadt. Es war gemütlich und das Angus Steak war hervorragend. Lange blieb er dort sitzen, genoss die Ruhe und den Frieden, rauchte eine Zigarre. Als er nach Hause kam, war es nach 23 Uhr und dunkel. Er schloss die Wohnungstür auf, trat ein und machte Licht. Die plötzliche Helligkeit machte seinen Augen zu schaffen. Er versuchte etwas zu erkennen. Ein seltsames Geräusch erklang. Während er noch blinzelte, hörte er es ein zweites Mal. Bedrohlich grollend. Als ihm klar wurde, was es war, riss er die Augen weit auf und starrte durch den Raum. Er sah im ersten Moment nur die langen Zähne und die glühenden Augen. Er riss die Pistole heraus, entsicherte sie und wollte schießen. Wieder ein lautes, gefährliches Knurren. Etwas prallte von hinten mit voller Wucht gegen ihn. Er ging zu Boden, begrub die Pistole unter sich. Die beiden Dobermänner stürzten sich im Blutrausch auf ihr Opfer. In Panik begann er zu schreien. Die Tiere waren unerbittlich. Sie hatten ihn zu ihrer Beute gemacht. In der Gewissheit, nicht mehr zu erfahren, wer ihm das antat, verlor er das Bewusstsein.